Es gibt Freiburg im Breisgau, Freiburg in der Schweiz und Freiburg an der Unstrut. Berühmt für den Rotkäppchensekt, den Tonvater Jan und die Neuenburg. Ort eines berühmten Kriminalfalls, in dem sich alles um Literatur dreht. Vor gut 1000 Jahren verschwindet nämlich während einer Hochzeit ein Buch und taucht auf der Neuenburg wieder auf. Doch es ist nicht irgendeines. Es ist der erste deutsche Versroman, der Beginn der deutschen höfischen Dichtung.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Es geht heute um Kultur, um Literatur, um all die schönen Dinge, die ich so gerne mag. Natürlich muss man sagen, in Thüringen, da denkt man natürlich zuerst an Goethe, Schiller, Liszt, Gropius, vielleicht auch natürlich Meiningen, wo das Theater revolutioniert wurde, also kulturmäßig, kulturgeschichtsmäßig, da geht einiges und das hatten wir aber natürlich alles schon in der Weltgeschichte. Das können Sie auch gerne nachhören, die Folgen. Heute soll es um die Neuenburg gehen und ehrlich gesagt, vielleicht hat es mich ein bisschen kalt erwischt, ich hatte die jetzt nicht auf dem Schirm.
Ging mir bis vor ein paar Jahren auch so.
Bildungslücke von uns beiden oder?
Ja.
Ja.
Ich könnte ja sagen, ich bin immer nur bis zum Sektkeller gekommen und wenn man dann gekostet hat, kommt man nicht mal zur Neuenburg hoch, weil der Anstieg ist steil. Aber nein, es stimmt. Ich hatte sie nicht auf dem Schirm, bis ich ein Feature über die Unstrut gemacht habe. Da bin ich die Unstrut von der Quelle bis zur Mündung abgelaufen und bin dabei natürlich auch auf die Neuenburg gestoßen und war dann überrascht, wie wichtig sie für die mitteldeutsche Kulturgeschichte eigentlich ist und was für eine große Rolle sie gespielt hat. Bedeutende Burgen, denkt man in Thüringen natürlich immer an die Wartburg, aber es gibt viele andere, die früher genauso bedeutend waren.
Wahnsinn. Die Neuenburg, wie muss man sich die so ein bisschen vorstellen? Also klar, ich hatte schon angedeutet, sehr alt, also schon vor 1000 Jahren existiert all das. Wie sieht die heute aus? Also ist da noch viel übrig oder eher so Mauerreste?
Nee, es ist schon mehr als Mauerreste. Also da steht schon viel. Wenn man den Weg dort hochgekommen ist und langläuft, dann läuft man so eine alte Dorfstraße lang mit niedrigen Häusern und sieht von Weitem schon einen großen Turm. Das ist der dicke Wilhelm. Den sieht man, aber auch das Einzige, was man sieht. Und dann biegt man um die Rechtskurve am Ende der Dorfstraße und dann sieht man so das ganze Areal. Aber dann ist man immer noch nicht da, man muss immer noch ein paar hundert Meter laufen. Also es ist ein sehr, sehr großes Areal. Die Neuenburg ist eine der größten deutschen Burgen. Also ich greife schon mal vor, 30.000 Quadratmeter umbaute Fläche hatte sie gehabt im 12. Jahrhundert. Das war also schon wirklich ein Riesending. Vieles davon ist verschwunden, aber es sind noch mehr als Mauerreste da. Das ist immer noch ein sehr imposanter Bau.
Okay, du hast angesprochen, die Bedeutung, die Größe, all das. Trotzdem, ich meine, Wartburg, es gibt auch andere. Burgen sind natürlich Zentren von Kultur, von Wirtschaft, natürlich Machtzentren. Was macht da jetzt eigentlich die Neuenburg für unsere Weltgeschichte, für unseren Podcast so interessant?
Ich fand es interessant, es ist nicht nur ein Punkt, wo wir sagen, da ist Weltgeschichte, sondern es sind ganz verschiedene. So hat es mir Jörg Peukert, der heutige Direktor der Neuenburg, erklärt.
Wir können hier die territoriale Entwicklung einer großen Landesherrschaft der Landgrafen von Thüringen ablesen mit ihrer größten Burg, der Neuenburg. Die Burg ist Zeugnis als Bauwerk ritterlich-höfischen Lebens, aber auch ritterlich-höfischer Kultur in Literatur und Musik. Und wenn man allein an die Nachwirkung in diesen Bereichen denkt, dann ist die Weltgeschichte schön auf der Schwelle unserer Haustür angekommen.
Wow, sehr schön hat er das ja zusammengefasst. Und Charlie, du hast diese Schwelle der Weltgeschichte quasi überschritten.
Ganz wagemutig wie ein Ritter. Hat mich nichts abgeschreckt.
Sehr gut. Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Jede Burg hat ihre Abgründe, ihre düsteren Seiten, mit schaurigen, haarsträubenden Geschichten von Mord, Verrat und Raub. Meist geht es um Macht und Ansehen. Doch beim berühmtesten Kriminalfall der Neuenburg, da dreht sich alles um Literatur, um ein verschwundenes Buch. Nicht irgendeins, sondern um den ersten deutschen Versroman. geschrieben in den Jahren um 1170 von Heinrich von Veldecke und verschwunden, als der Thüringer Landgraf Ludwig III. Eine vornamenlose Gräfin von Kleve heiratet.
Er hatte dieser Gräfin sein erst zu 4/5 fertiggestelltes Manuskript des Aeneas-Romans zum Lesen geliehen. Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis, weil Sie müssen sich vorstellen, es gibt nur dieses eine Exemplar.
Jörg Peukert, Direktor der Neuenburg.
Und während der Hochzeitsfeierlichkeiten sollte einer Jungfrauen, so heißt es im Epilog, der was befohlen, dass sie auf dieses Buch achten sollte. Man ahnt schon, das hat nicht funktioniert. Unter welchen Umständen auch immer wurde dieser Jungfrau das Buch gestohlen von einem Grafen Heinrich, das Dannesande zu Doringenheim zu Lande, das also nach Thüringen gesendet hat.
Wer dieser Thüringer Heinrich war, darüber spekulieren bis heute Forscher. Jörg Peukert vermutet den Dieb in Heinrich Raspe III., einem Bruder Ludwigs. Nach dem Tode Heinrich Raspes gelangt das Buch in den Besitz Hermanns, eines weiteren Bruders und zu der Zeit Pfalzgraf von Sachsen.
Und der ja überredet quasi den Heinrich von Veldecke, an seinen Hof zu kommen und das Buch zu vollenden. Und für die Neuenburg ist es dann ganz spannend, weil in dem letzten Vers heißt es dann, dem Pfalzgrafen Hermann von der Neuenburg an der Unst droht. Und das ist schon herausragend, weil Hermann ist eigentlich ja dieser Pfalzgraf von Sachsen. Und jetzt, wie, um den Fürsten noch mal näher zu charakterisieren, ihr wisst schon, jener Hermann von dieser prächtigen Neuenburg an der Unst droht. Das kann man dann nur reinschreiben in dieses Jahr Gönnerlob, wenn es den Mäzen auch erfreut. Und das spricht sehr für die Bedeutung der Neuenburg, für die Identifikation Hermanns mit dieser Burg.
Doch warum ist Hermann so stolz auf diese Burg? Warum schmeichelt es ihm, wenn Heinrich von Veldecke die Burg so rühmt?
Na, die Neuenburg gehört neben der Wartburg und der Burg Kreuzburg in Thüringen und der Burg Weißensee in Thüringen zu den 4 wichtigen Standorten der Landgrafen von Thüringen.
Reinhard Schmidt ist Archäologe und Baugeschichtsforscher. Seit den 1980er Jahren hat er die Neuenburg untersucht.
Und da zählt die Burg neben der Wartburg mit zu den bedeutendsten Bauwerken, die die Landgrafen geschaffen haben, vor allem auch mit zu den ältesten Burgzeugnissen, die wir hier im mitteldeutschen Raum haben. Und die Größe vor allen Dingen der Burg seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts als eine gewaltige Vorburg vor die Kernburg gesetzt wurde, die aus der Zeit um 1090 stammt. Da war die Neuenburg plötzlich die größte Burg ja weit und breit.
Quadratmeter umbaute Fläche. Die Wartburg hätte locker 3-mal in der Neuenburg Platz gefunden. Das allein ist ausreichend Grund für gräflichen Stolz. Doch die Neuenburg ist auch ein Prunkbau mit Gebäuden, die deutlich zeigen, hier hat jemand Geld und weiß das auch symbolträchtig anzulegen. Im Wohnturm beispielsweise. Schon der erste hatte einen Durchmesser von 17 Metern und war 20 oder gar 30 Meter hoch gewesen. Er wird bei der Burgerweiterung abgerissen und dafür der heute noch stehende Dicke Wilhelm gebaut.
Dieser Turm ist einfach exzeptionell hier im mitteldeutschen Raum aufgrund seiner Ausstattung, die an französische Beispiele erinnert, aber möglicherweise auch eine eigenständige Entwicklung hier im mitteldeutschen Raum unter den Landgrafen gewesen ist, mit mehreren Latrinen drin, mit Kaminen, mit Treppen innerhalb der Mauerstärke, auf denen man bequem von einem Geschoss ins andere Geschoss laufen kann.
Noch spektakulärer ist ein heute verschwundener Turm, den 4 Sporne wie Füße stützten. Etwas Ähnliches gibt es nur im italienischen Ravenna. Auch die Doppelkapelle sucht ihresgleichen.
Das sind also 2 Geschosse, die übereinander liegen und die beiden Kapellenräume werden durch eine Öffnung im Fußboden des Obergeschosses zum Untergeschoss miteinander verbunden. Verbunden in der Möglichkeit zu hören. Denn bei der katholischen Messe im Mittelalter war es entscheidend, nicht, dass man den Priester sieht, am Altar hantieren sieht, sondern dass man das gesprochene und gesungene Wort hört. Und das war durch diese Öffnung im Fußboden möglich.
Die Neuenburg schreibt architektonisch zwar keine Weltgeschichte, meint Reinhard Schmidt, Aber sie erzählt von den damals angesagtesten europäischen Architekturtrends, die ihre Erbauer an die Ufer der Unstrut bringen.
Die Doppelkapelle mit ihrem Obergeschoss, mit ihren Zackenbögen, das greift bis nach Spanien zurück, denn das Motiv kommt von dort. Das ist über Köln nach Freiburg vermittelt worden. Und dazu kommen natürlich noch die wunderschönen schwarzen Säulenschäfte aus einem Kohlenkalk, der aus dem belgischen Ardennenraum stammt. Und dies zeigt eben, dass die Landgrafen da sozusagen auch mit ihren Ansichten und ihrem Geschmack auf der Höhe der Zeit waren.
Um an diese prestigeträchtigen Säulen zu kommen, zahlt es sich aus, wenn man Besitzungen am Niederrhein hat. Beispielsweise, weil man die erwähnte Gräfin von Kleve geheiratet hat. Geschickte Heiratspolitik ist elementarer Bestandteil erfolgreicher Herrschaft. Erst recht, wenn man als kleines, unbedeutendes Adelsgeschlecht neu in ein Territorium kommt.
Die Ludowinger stammten aus dem Fränkischen, dem Rhein-Main-Raum, ein relativ kleines, unbedeutendes Grafengeschlecht, das sich um 1040 bei Friedrichroda im Thüringer Wald eine erste kleine Rodungsherrschaft schuf und dann innerhalb von 3 Generationen sozusagen alle gestandenen einheimischen Grafengeschlechter überflügelte.
Steffen Rassloff ist Thüringer Landeshistoriker und Autor eines Buches über die Thüringer Landgrafen, die Ludowinger. So genannt, weil die erstgeborenen Söhne stets auf den Namen Ludwig getauft werden. Der Erfolg der Neuankömmlinge basiert auf 2 Faktoren.
Auf der einen Seite, das zeigen auch die Landgrafensagen, damals nicht unüblich, wenig skrupellose Herrschaftsmethoden bis hin zu Mord und Totschlag. Heiratspolitik, schon Ludwig der Bärtige, der erste der Ludowinger, konnte durch Heirat beispielsweise Gebiete um Sangerhausen gewinnen und sein Sohn und Enkel dann auch im Hessischen um Marburg, Kassel. Also die Landgrafschaft Thüringen ragte auch weit in das heutige Land Hessen hinein. Und diese Mischung aus kluger Politik bis hin dann zu engen Verbindungen zum staufischen Kaiserhaus. Ja, Ludwig II. Heiratete dann eine Halbschwester Barbarossas. Also das war dann schon sozusagen die oberste Adresse, wo man sich dann einsortierte. Also man war dann spätestens in der 4. Generation auch wirklich eines der mächtigsten Herrscherhäuser im Deutschen Reich.
Und musste und wusste das auch zu demonstrieren. Mit dem Bau von Burgen, darunter auch der Neuenburg. Und die Legende von der Gründung der Neuenburg zeigt anschaulich, wie der Aufstieg der Ludowinger mit Liebe und Mord funktioniert. Daran beteiligt der Sohn des bärtigen Ludwig, Ludwig der Springer.
Die Sage malt das sehr bunt aus, also in Kurzfassung, Friedrich von Goseck verheiratet mit Adelheid, der Schönpfalzgräfin, und Ludwig der Springer soll dereinst auf einem Festmahl in Nebra sich unsterblich in die Dame verliebt haben. Der Liaison stand dann natürlich nur der Gatte im Weg. Und mit einem Mordkomplott, da divergieren die Quellen, die einen behaupten, Ludwig der Springer sei es selber gewesen. Die ältesten Quellen sagen, 3 Ministeriale, die bringen den Pfalzgrafen Friedrich grausam zu Tode. Das soll im Jahr 1085 passiert sein. Und 1086 heiratet Ludwig der Springer diese verwitwete Pfalzgräfin Adelheid von Sachsen, erwirbt damit Herrschafts- und Besitzansprüche an der unteren Unstrut. Und um diese zu manifestieren, erfolgt hier um 1090 die Gründung der Neuenburg hoch über dem später entstandenen Winzerstädtchen Freiburg an der Unstrut.
Rechts neben dem heutigen Kassenhäuschen im sogenannten Löwentor hat Bauforscher Reinhard Schmidt einen hölzernen Türsturz gefunden, der sich auf die Jahre zwischen 1086 und 1089 datieren lässt. Passt exakt zur Sage. Die Ludowinger sind also aufgestiegen zu einem der bedeutendsten und einflussreichsten deutschen Adelsgeschlechter, besitzen Ländereien von Marburg im Westen bis Freiburg im Osten, haben sogar Ansprüche auf die wettinischen Territorien der Mark Meißen. Wer so mächtig ist, muss das auch zeigen. Nicht nur durch den Bau von Wartburg, Kreuzburg und Neuenburg, auch durch Feste und Mäzenatentum. Und damit sind wir wieder bei Hermann dem Ersten, dem mit dem verschwundenen Buch. Ein Musenfreund, von dem die Reinhardsbrunner Chronik behauptet, er habe sich jeden Abend vorlesen lassen.
Hohe Mord, dar zu fruht, ist ein klugen Mann gut, der von Schanden ist behurt, der das Beste gerne tut.
Das Bedürfnis, sich gut unterhalten zu lassen, Musik zu hören, sich interessante Geschichten, spannende, das sind ja Großwerke, die Sie aufteilen müssen, spannende Serien zu vergegenwärtigen, das ist ja auch etwas sehr Heutiges, nur die Medien sind anders. Und dann ist es natürlich, das ist jetzt etwas überhöht ausgedrückt, aber entspannt, sich in guter Atmosphäre zu treffen und wie heute eben bei einer Lesung die Dichter selbst auftreten oder bei Musikaufführungen die Sänger. Und es hat natürlich auch etwas mit Repräsentation zu tun, wenn man also Gäste hat, im kleineren wie im größeren Kreis, lässt man sich da die neueste Dichtung aufführen. Und die gibt's natürlich nur bei Hermann. Dann ist es einfach toll.
Also noch genug an ihr Dienst ist gelungen, die nach guter Liebe lohne höfischlichen Rungen. Nur han ich beides unbesurst, gedienet und gesungen.
Heinrich von Veldecke ist einer der Dichter, die Hermann an seinen Hof holt, um ihm die geraubte Handschrift zurückzugeben und ihn zu beauftragen, das Werk zu beenden. So erzählt es Heinrich von Veldecke im Epilog, und Jörg Peukert zitiert ihn so, wie Veldecke schrieb.
Das mag man sacken für wahr sind, was das Buach nün Jahr Meister Heinrich was benommen, dass er danach nicht mochte kommen, uns er kam zu Doringen in das Land, da er den Fallensgrafen fand von Sassen, der ihm das Buach ließ und es ihn vollmachen hieß. Vollmachen er's auch begann für den Fallensgrafen Hermann von der Nüvenburg bieder uns tot, dem das Gedichte duchte gut und die Rede meisterlich.
Das Gedicht gut und die Rede meisterlich, das ist mehr als dichterisches Eigenlob. Bis heute rühmt die Literaturgeschichte Heinrich von Veldeckes Aeneas-Roman als den Beginn der deutschen höfischen Dichtung, als den ersten deutschen Versroman. Zwar benutzt er eine französische Vorlage, die wiederum auf den römischen Dichter Vergil zurückgeht, aber Veldecke setzt ganz eigene Akzente und ist mit 13.000 Versen deutlich länger als der französische Roman de Nias.
Es ist ein wahres, ja, man möchte sagen, Lexikon der Sachkultur, die uns dort entgegentritt. Also wir erfahren etwas bei dem Bau der Burg Montalbane, wie eine solche Burg angelegt wird. Die Burg Montalbane, hoch über der Tibermündung im Aeneas-Roman, ist eine Bergspurenburg, fällt also nach drei Seiten steil ab, muss nach einer Seite mit Gräben und Mauern befestigt werden. Wenn man sich die Neuenburg anschaut, sieht man hoch über dem Wasser eine Bergspurenburg. Und die Versuchung ist riesengroß, zu sagen, ja.
Ja, aber es lässt sich nicht beweisen. Ebenso die Behauptung früherer Literaturhistoriker, Heinrich von Veldecke habe den Aeneas-Roman auf der Neuenburg vollendet. Denn das hohe Mittelalter ist das Zeitalter der Reiseherrschaft. Hermann ist ständig unterwegs, zieht von der Neuenburg auf die Kreuzburg, von der Weißenburg auf die Wartburg, immer begleitet vom Hof. Und das meint Ministeriale ebenso wie Minnesänger, Diener und Dichter, Kind und Kegel. Wer was wann wo geschrieben, gedichtet, getan hat, lässt sich nachträglich kaum noch rekonstruieren. Das gilt auch für das populärste Ereignis während Hermanns Herrschaft, den Sängerkrieg.
Was weiß man über den Sängerwettstreit? Da möchte man fast sagen, alles und nichts. Man muss da auf zwei Stränge schauen. Zum einen auf den Ort und zum anderen die Frage stellen, hat dieses Geschehen so stattgefunden?
Kulturhistorisch ist es egal, ob es den Sängerkrieg gegeben hat. Er ist zu einem Mythos geworden, der Literatur, Malerei und Musik bis heute beeinflusst. Historisch nicht belegbar hat er aber vermutlich einen realen Hintergrund, allerdings nicht mit allen Beteiligten. Heinrich von Ofterdingen als Minnesänger ist nicht nachweisbar, ebenso wenig Bitterolf. Klingsor aus dem Ungarnland, eine literarische Fiktion. In den Überlieferungen wetteifern sie um die Gunst des Herrschers, also des Landgrafen Hermann von Thüringen.
Heinrich von Oftedingen, greig alleine mit seinem Gesange, weder die anderen alle, und lobete den Herzog von Österreich vor allen anderen Fürsten in seinem Gesange.
Zentrales Stück ist das sogenannte Fürstenlob, 24 Strophen, mittelhochdeutsche Dichtung. Und dieses Fürstenlob beschreibt einen Sängerwettstreit am Thüringer Landgrafenhof. Und das ist der große Unterschied. Also es sagt nicht in Eisenach, sondern am Hof des Thüringer Landgrafen. Das tun übrigens nahezu alle Quellen, die sagen, am Thüringer Hof hat es stattgefunden.
Erst 200 Jahre später fixiert der Eisenacher Stadtschreiber Johann Rothe in seiner Thüringischen Chronik den Ort. Der Sängerkrieg habe auf der Wartburg stattgefunden.
Der Eisenacher Stadtschreiber hat es 1421 auf der Wartburg verortet, sicher auch aus seiner damaligen Erkenntnis. Er hat gesagt, da ist die Wartburg, da haben die Thüringer Landgrafen gesessen, dort muss es gewesen sein. Da hat er sich diese Reiseherrschaft schon gar nicht mehr so vor Augen gehabt. Es kann überall gewesen sein, wenn es denn stattgefunden hat. Und als Lokalpatriot sage ich natürlich im vorsichtigen Konjunktiv, wenn denn dann vielleicht auch auf der Neuenburg.
Im kulturellen Gedächtnis sind jedenfalls seit Johann Rothe Sängerkrieg und Wartburg unlösbar verknüpft. Und weder die Neuenburg noch eine der anderen thüringischen Landgrafenburgen haben eine Chance, dieser Geschichtsklitterung etwas entgegenzusetzen. Historisch zumindest. Als Ort mittelalterlicher Kultur sticht die Neuenburg die Wartburg heute aus. Montalbane, wie die Burg im Aeneas-Roman, heißt das Festival für mittelalterliche Musik, das seit mehr als 30 Jahren Musiker, Dichter, Sänger aus ganz Europa in die Neuenburg lockt. So wie vor 800 Jahren schon. Manchmal wiederholt sich Geschichte doch.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Die Neuenburg. Bei Freiburg an der Unstrut. Ein Ort der Macht, ganz klar, und auch natürlich bedeutend für die Kulturgeschichte und die Kulturwissenschaft. Charlie, herzlichen Dank. Ich bin mit dir gereist. Ich habe meine Rüstung abgelegt.
Na.
Ich habe keinen Roman geklaut.
Also, als Dame, als Jungfrau hast du natürlich keine Rüstung getragen.
Das stimmt. Aber reiten durfte ich vielleicht oder so. Oder hatte eine Kutsche. Mal gucken.
Nee, Kutschen waren eigentlich auch eher unüblich. Wir sind Frauen, ja, doch ein Damensattel.
Also Damensattel.
Züchtig die Beine zu einer Seite.
Aber natürlich, anders geht's ja gar nicht. Spaß beiseite. Ich fand es wirklich überraschend, wie bedeutend die Burg war, aber auch, also ich sag jetzt mal, dieses Adelsgeschlecht, ja? Die Ludowinge?
Ja.
Also Wahnsinn.
Das ist ja bloß relativ kurz. Also Mitte des 13. Jahrhunderts sterben sie ja aus. Aber diese 130 Jahre, da waren sie wirklich richtig wichtig und bedeutend. Also nicht bloß in Thüringen, sondern in Deutschland.
Und vor allen Dingen auch ja diese kluge Mischung, also zu sagen, wie kommt man von, sag ich mal, einem unbedeutenden Adelsgeschlecht, wie baut man sich das so schnell auf? Und wie immer, klar, kluge Politik.
Skrupellosigkeit. Ja,
eindeutig.
Das gehört dazu.
Und heiraten. Taktisch, strategisch heiraten. Also Wahnsinn, ja. Diese Skrupellosigkeit, das ist natürlich ein gefundenes Fressen, das auch irgendwie spannend wird, oder?
Ja, wobei es natürlich offen bleibt, was stimmt. Was ich ganz interessant fand, es gibt so viel Sagen um diese Ludowinger, das ist mir jetzt von den Wettinern nicht so geläufig. Also es ist ja nicht bloß, die wir erzählt haben von Ludwig dem Springer und dem Mord, mit dem ja Bau der Neuenburg begann. Es gibt auch andere, der Schmied von Rula kannte ich auch nicht. Also ich kannte
Klingt
wohl
gut.
den Edelacker bei Freiburg, wo ein hervorragender Wein wächst. Aber dass der daher kommt, weil einer der Ludwigs seine Edelleute dort hat den Pflug ziehen lassen, um ihnen zu zeigen, wie hart ihre Bauern arbeiten müssen. Und damit ist das sozusagen der Edelacker geworden. Das wusste ich auch nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Sagen. Das hat mich schon überrascht. Bei den Wettinern ist das weniger geläufig oder auch Sachsen-Anhalt, so die Geschlechter. Ne?
Und das sagt
entweder
ja eigentlich
noch eine Bildungslücke von mir oder es war wirklich ein besonderes Geschlecht, was sich dann auch wieder literarisch in Erzählungen niedergeschlagen hat.
Und auch das in einer gewissen Weise ist ja wieder eine Art der, nicht nur der Machtausübung, aber auch zu sagen, ja, welchen Eindruck hat man hinterlassen, ne? Welche, sag ich mal, Legacy, was hinterlässt man, ne? Und wenn gerade in Sagen und all das, das viel verbreitet ist, dann ist das natürlich was, was auch lange noch überlebt, wenn das vielleicht Adelsgeschlecht schon abgeschwächt ist oder ja, dann ausgestorben.
Ja, ich meine, die Ludowinger sind ja nun seit fast 800 Jahren tot, also ausgestorben. Aber trotzdem, auch dieser Name Thüringen ist ja immer lebendig geblieben. Und das war ja nachher wettinisches Herrschaftsgebiet, also Sachsen. Ist ja auch eine spannende Sache, wie sich dieser Name gehalten hat, während andere Namen, also wer redet heutzutage noch von der Mark Meißen oder weiß, wo die ist? Mhm. Das ist ja alles von Sachsen überlagert. Die Thüringer sind die Thüringer geblieben, ne?
Tja, spannend. Auch die Neuenburg generell vielleicht nochmal ganz kurz. Das eine war diese Buchgeschichte, die unglaublich spannend ist. Und auch zu sagen, das ist der Beginn des deutschen Versromans. Für mich als Literaturwissenschaftsstudierende, also ich habe das ja damals mitstudiert, war das natürlich auch spannend, dass das der Beginn war. Also, dass das der erste deutsche Versroman war.
Ja, hast du es gelesen im Studium?
Nee, deshalb. Ich war total
nicht
überrascht. Also, ja. Bei Aeneas, da klingelte das schon so ein bisschen bei mir, aber das war überhaupt nicht bekannt. Und wir hatten sogar im Gymnasium, im Deutschleistungskurs oder war es sogar vorher, wir hatten ja sogar noch dieses hochmittelalterliche, also diese alten Sprachen, wenigstens mal mitgelernt, also dass man mal eine Idee hatte.
Ja, ja, ja. Nee, das ist auch total spannend und auch, sagen wir mal, kulturhistorisch interessant. Warum wird gerade dieser Roman jetzt, ja, nicht übersetzt, es ist ja eine freie Bearbeitung dieser französischen Vorlage, die wieder auf die Vergil-Erzählung, Dichtung zurückgeht. Aber warum macht man das? Weil man sich natürlich in eine Traditionslinie stellen will mit dem Aeneas. Also das ist sozusagen ja römisches Nationalepos, sozusagen einer der wichtigen Begründer der Roms mit, ne? Und dazu noch aus Troja kommt. Also man kann dort eine ganz lange Traditionslinie aufbauen und es gibt ja aus der Zeit dann auch Stammbäume, wo Fürsten ihre Herkunft bis auf irgendwelche trojanischen Helden zurückführen. Also man wusste schon, da war mal eine ganz große Zeit und man hat versucht, da geistig dran anzuknüpfen, indem man zum einen wie in dem Aeneas-Roman sozusagen erzählen lassen hat, aber auch durchaus mal munter seinen Stammbaum gefälscht hat und sich dann irgendwie auf Hektor oder so zurückführen lassen hat. Das finde ich auch schon auch kulturhistorisch eine ganz spannende Sache. Und hier in dem Aeneas-Roman, der ist ja viel umfangreicher als die französische Vorlage, unter anderem, weil eben beschrieben wird, was einen guten Ritter ausmacht. Und auch, wie waren die gekleidet? Was wurde gegessen? Wie wurde ein Pferd gesattelt? Also Jörg Polkert sagt, wer wissen will, wie man damals ein Ritter lebte und wie alles ablief, der muss den Aeneas-Roman lesen, weil da wird es ganz, ganz anschaulich beschrieben. Das macht es eben auch wieder mal interessant, diesen Roman zur Hand zu nehmen. Oder man kann ja heutzutage auch online lesen.
Das stimmt, obwohl das natürlich stilvoller ist, sich da vielleicht an ins Kaminfeuer zu setzen
ja, ja.
Und das zu lesen. Aber es sind wirklich, ne, wie wichtig auch diese Literatur damals war oder für oder heutzutage auch, um zu sehen, was waren die Gebräuche damals, ne? Was waren die, wie war der Alltag, die Funktion, wie lief das eigentlich ab? All das wird ja da beschrieben, ja.
Ja, ja, und wir haben ja sonst, also viele Sachen wie Wappen ist ja nicht damals nicht farbig gewesen.
Mhm.
Klar, auch Aeneas, es gibt Buchillustrationen, da hat man auch die Farben oder so drin. Aber mir fällt gerade ein, Jörg Polkert hat mir noch erzählt, nachdem Heinrich von Veldeke den Aeneas-Roman vollendet hatte, hat Hermann einen anderen Dichter beauftragt, die Vorgeschichte, also den Trojanischen Krieg, auch nochmal aufzuschreiben für ihn. Und dort tauchen dann die Griechen vor Troja auf und Herakles trägt ein Schild mit einem rot-weißen Löwen. Und das sind ja,
wow.
ist ja bis heute das Wappen Thüringens. Also als Dichter hat man natürlich auch gewusst, was gut ankommt und seinem Herrn und Geldgeber und Mäzen dann in Gefallen getan und hat dann mal so unauffällig
Herakles ein bisschen
mit einem rot-weißen Schild versehen.
Ist das eigentlich frech? Frage ich mich gerade gegenüber der Griechen, ja, und der antiken Sagen und all das, und dann schreiben sich dann so ein paar Thüringer rein.
Ach, die griechischen Sagen sind so toll.
Das stimmt.
Und wenn man sieht, wie viele Adaptionen es gibt, die sind nicht tot zu kriegen. Und das funktioniert ja auch immer wieder, auch in allen Zeiten, weil es eben so menschliche Archetypen sind. Und es funktioniert eben, also ob da nun Cassandra von Christa Wolf ist oder eben ein Dichter im 12. Jahrhundert. Herakles mit einem rot-weißen Schild auftauchen lässt. Es funktioniert eben wirklich mit den griechischen Sagen, kann man fast alles machen. Ne?
Kann man fast alles machen, solange man nicht sagt, Herakles war Thüringer. du wolltest mir noch von einer anderen spannenden Figur berichten oder Person, und zwar der heiligen Elisabeth. Warum?
Genau, das müssen wir jetzt unbedingt nochmal thematisieren, bevor hier alle Hörerinnen und vielleicht auch Hörer anrufen und sagen, die weltgeschichtlich wichtigste Figur war doch die Elisabeth von Thüringen. Ah. Und die war ja auch auf der Neuenburg und nicht bloß auf der Wartburg. Wie gesagt, Reisekönigtum oder Reiselandgrafentum in dem Falle. Ist auch mehrfach nachgewiesen, dass sie auf der Neuenburg war. Auch sie muss man natürlich einfach erwähnen. Ich habe sie jetzt bewusst weggelassen aus dem einfachen Grunde, die Frau verdient einfach eine eigene Weltgeschichte.
Das finde ich super, das kann ich nur unterstützen.
Ja. Das ist einfach so, weil das ist auch so ein Bruch. Also wir haben den Hermann mit diesem großen höfischen Leben, wo das wirklich ein Zentrum war eines höfischen und auch eines prunkvollen Lebens. Mhm. Und die nächste Generation, Elisabeth und Ludwig IV., die machen einen totalen Bruch und leben dann ganz fromm und karitativ.
Ach.
Ludwig soll zu Elisabeth gesagt haben, sie dürfte alles verkaufen und verschenken von seinem Gut, außer die Burgen Neuenburg und Wartburg.
Oh, wow.
Also da gibt es auch einen großen Bruch. Und sie war ja schon zu Lebzeiten, ist ja auch ungewöhnlich, wie schnell sie dann als Heilige kanonisiert wurde. Also
natürlich,
auch wenn da vieles Legend umwoben ist, für die lohnt es sich einfach nochmal eine eigene Weltgeschichte zu machen, weil eine Frau in der Zeit, das ist schon was Ungewöhnliches.
Also wir haben sie nicht vergessen, sondern wir geben ihr einfach noch viel, viel mehr Platz und ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Neuenburg und vielleicht ja auch, welche Entwicklung sie durchgemacht hat. Weil wenn man sich überlegt, du hattest es ja eingangs auch erwähnt, jetzt kann man sie auch schön angucken und besuchen. Sie ist quasi ein bisschen ja aufgebaut, aber das war ja nicht immer so. Also sie war bestimmt eine Zeit lang auch mal sehr baufällig.
Wenn man jetzt mal so geht, also die Thüringer Landgrafen sterben aus.
Machst einen kleinen Ritt durch die Geschichte, mach das mal für uns.
Die Wettiner übernehmen dann auch Thüringen und damit verliert die Neuenburg erstmal an Bedeutung. Sie war immer irgendwie genutzt, aber auch vor allen Dingen wirtschaftlich genutzt. Später ist ja heute auch Sachsen-Anhalt, also 1815 fällt es dann an Preußen, da war es dann Domänengutverwaltung und so. Naja, sie ist eigentlich so verfallen mit einer kleinen Zäsur, als es diese Sekundogenituren gab. Da gab es ja auch Sachsen-Weißenfels.
Die bitte was? Bitte entschuldigen Sie alle Geschichtsmenschen da draußen und Kennerinnen und Kenner. Aber für alle, die es nicht wissen, den habe ich gerade aus der Seele gesprochen.
Okay, du hast recht. Also in Sachsen ist ja normalerweise immer der Thron an den ältesten Sohn weitergereicht worden. Bis auf Johann Georg, der hat mal gesagt, alle Söhne kriegen was. Und dann sind dann diese Sekundogenituren eingeführt worden, Sachsen-Weißenfels, Sachsen-Zeitz und Sachsen-Naumburg, glaube ich. Jetzt erwischt sie mich auch mit deiner Nachfrage ein bisschen auf dem falschen Fuß.
Aber das nehmen wir auch gerne Kritik jetzt
Aber auf jeden Fall, Sachsen-Weißenfels war und der hat auch mit auf der Neuenburg residiert und hat die nochmal barock umgestaltet, auch einiges abreißen lassen.
Bisschen aufgekitscht.
Und da war es, und interessant,
Johann, für den Barock.
Ja, und und Jörg Peukert hat mir noch voller Stolz gezeigt, da stand mal ein goldener Reiter.
Ach.
Ja, und zwar hat er den vor August dem Starken dorthin gestellt. Und Jörg Peukert als Lokalpatriot meint, der hat es wahrscheinlich gewusst, dass August der Starke sich da so demonstrativ in Dresden ein Denkmal setzt und hat es einfach ein bisschen schneller gemacht und den goldenen Reiter dorthin gestellt. Aber jedenfalls, nach dem Ende der Sekundogenituren war es eben wirklich wirtschaftlich noch genutzt, aber es gab einen Niedergang und Anfang der 70er Jahre musste die ganze Burg wegen Baufälligkeit geschlossen werden. Und dann war eigentlich Ruhe. Wie gesagt, der Reinhard Schmidt hat dort noch alleine mehr oder weniger geforscht.
Was wirklich spannend ist, ne? Das ist ja auch schon mal nochmal ein ganz anderes Kapitel quasi. Genau, der hat da lange geforscht.
Der hat dort geforscht. Und dann aber im Herbst 89 schon, also praktisch mit der Wende, mit der friedlichen Revolution, hat sich dort in Freiburg eine Bürgerinitiative gegründet, die gesagt haben, wir wollen die Neuenburg retten.
Ach.
Und sie haben es tatsächlich geschafft. Und ich finde das eine ganz, ganz beeindruckende Leistung, weil in frühen 90ern hatte man eigentlich hier andere Probleme. Und trotzdem hat dieser Verein es geschafft, die Neuenburg zu retten, bis sie dann wieder eröffnet wurde. Und ja, dann auch in dem Kontext auch die Leute von Montalbana, also Jugulatoris. Und dann gab es eben dieses Festival, was natürlich auch kulturell einfach die Neuenburg nochmal aufgewertet hat. Und bis heute ist es ja eines der Zentren, wo die Musik bei diesem Montalbane-Festival gespielt wird.
Wahnsinn. Tja, ein Ritt durch die Geschichte bis heute so Tage, die Neuenburg.
Und auf jeden Fall lohnt es sich hinzufahren. Am besten vielleicht im Sommer, im Juni zum Mont-Albane-Festival. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Tja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, oder Sie uns Kritik und ja Berichtigungen schicken wollen.
Genau, die Sekundogenituren.
Genau, dann geben Sie uns doch Bescheid per E-Mail.
An weltgeschichte@mdr.de.
Und bitte vergessen Sie nicht, eine schöne Bewertung und uns zu abonnieren. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.